Ja, wir haben es gerade ja bereits gehört. Heute haben wir den dritten Sonntag in der Passionszeit, lateinisch Oculi. Vereinfacht übersetzt wahrscheinlich die Augen. Die Augen, vielleicht steigen wir damit ein. Was haben deine Augen sich letzte Woche alles so angeschaut? Das heißt, was hast du über deine Augen reingelassen in deine Seele? Und was hat das mit dir gemacht? Was hast du vor Augen, selbst dann, wenn du deine Augen schließt? Kann man drüber nachdenken. Ich war letzte Woche im Gespräch, vor zwei Wochen im Gespräch mit einigen jungen Männern, richtige Kerle. Und der eine erzählte mir, dass er sehr stark unterwegs ist in den sozialen Medien, in einigen dieser Chats, die sehr stark vernetzt sind mit der Ukraine und die sehr viele Bilder posten und Videoclips von grausigen Dingen, die da passieren. Ungefiltert, unzensiert. Und der erzählte mir, dass sich da förmlich sein Magen umgedreht hat. Kerl wie ein Baum. Aber diese Bilder gingen ihm auf den Magen. Ein anderer von denen erzählte mir, dass er sich an diesem Morgen drei Videoclips wieder angeschaut hat, in denen es dann darum ging, um die Politik des Westens, ne? Wie wir belogen werden, wie wir in unserer Freiheit beraubt werden und was alles dann noch auf uns zukommt. Und dann steht der Kerl vor mir, dicke Kante, und sagte, das darf ich mir nicht mehr länger antun, ich werde depressiv. Das, was wir uns anschauen, das macht etwas mit uns. Was wir sehen, werden wir fühlen. Und aus dem Fühlen und Sehen kommt dann sehr oft ein entsprechendes Handeln. Also, was schaust du dir an? Wir haben das ja schon gerade gehört und ich will das nochmal uns in Erinnerung rufen, das erste Lied von Sephora Nelson. Steh mir vor Augen, Herr, dich lass mich schauen. So ist sie angetreten. Ich hoffe, so sind wir heute Morgen angetreten, dass wir hier sind. Und wir haben gerade gehört, Gott ist hier. Gott ist auch in deinem Alltag, wenn du ihn nicht wahrnimmst. Gott ist da, wo du bist. Er schaut auf dich und er lädt uns ein und er fordert uns auf, schau auf mich. Und Sephora tritt in ihrem Lied so an, Herr, steh mir vor Augen, lass mich dich schauen. Und sie sagt auch in ihrem Lied, was sie damit bezweckt und was ihre Hoffnung ist. Präge mein Denken, mein Fühlen und mein Sein. Ja, wir wissen das. Das, was wir anschauen, prägt uns. Schleichend, aber ganz sicher. Wir haben gerade selber ein Lied gesungen, das in eine ähnliche Richtung geht. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Herz ist doch nichts anderes als die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Da wird gefühlt in unserem Herzen, da wird gedacht in unserem Herzen. In unserem Herzen werden die Willensentschlüsse geformt. Wir haben gerade gesungen, Herr, wir wollen unser Herz öffnen, dass wir dich sehen und dass du unser Fühlen bestimmst, unser Denken und daraus unser Sein und unser Handeln. Wir könnten jetzt andere Lieder nehmen. Peter Strauch ist ja ein ganz altes Lied, was wir sehr oft gesungen haben. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, sie will uns verändern. Was wir sehen, prägt uns, verändert uns. Positiv wie negativ. Passionszeit, das ist diese Zeit, die uns einlädt, dass wir uns Jesus anschauen. Wir haben gerade in einem dieser Lieder gesungen, wer Jesus anschaut, sieht Gottes Angesicht. Wer mich sieht, sagt er, sieht den Vater, erkennt, wie Gott ist. Und wir wollen uns ihn anschauen, wie er für uns litt, ne? Passion, Leidenszeit. Aber das war kein Leiden aus, dass er einfach nur Opfer war, weil er nichts dafür konnte, sondern er hat bewusst das bejaht. Er litt, weil er liebte. Er litt und starb, um uns beide zu erlösen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der Gott, der in diese Welt kam, der in seine Welt kam. und es wirklich zeigte, dass er liebt. In diesem Lied wurde es ja auch so ein bisschen deutlich. Er kam als der Arzt für die Kranken. Er kam als der Hirte für die verlorenen Schafe. Er weckte Tote auf. Er handelte. Und immer wieder taucht es bei Jesus auf. Er sah. Und es jammerte ihn. Das, was er sah, fühlte er. Und dann handelte er. Das ist unser Gott. Und er hat gelitten unter uns, unter seinen Menschen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hat gelitten unter uns, wie wir einander belügen und betrügen. Und er musste das erleiden in seinem engsten Vertrautenkreis, wie einer ihn verraten hat. Aber es wird deutlich, dass er in seinem Leiden bis zum Äußersten geht. Er litt unter den Peitschenhieben. Er litt unter den Hammerschlägen, mit denen er ins Kreuz genagelt wurde. Er litt bis zur letzten Minute, aber er litt, weil er liebte. Und daran hielt er fest. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir merken da diese Barmherzigkeit, wie Gott sein Herz bei dem Armen hat, dass er uns sieht als Leute, die rebellieren, die aggressiv unterwegs sind, die Kriege führen und was weiß ich. Und er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind Getriebene. Sie sind Gefangene ihrer Leidenschaften und Lüste. Sie sind gebunden an eine Macht der Finsternis, der Diabolos, der durcheinander wirft und der ja ein Mörder von Anfang an ist. Der Vater der Lüge. Und den müssen wir hinter all dem sehen, was wir auch gerade so sehen. Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Denn Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, der sein Herz bei den Armen hat und der den Armen den Weg zum Reichtum der Gnade Gottes eröffnet. Das ist der Gott, den wir anbeten. Und das war auch das Thema des letzten Sonntags, ihr erinnert euch. Das war der zweite Sonntag in der Passionszeit und dem war ein Bibelwort zugeordnet. Psalm 25, Vers 6, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Ich erinnere uns nochmal daran, Barmherzigkeit im Hebräischen, dieses Wort Rechem, ist eigentlich ein Bauchgefühl. Es beschreibt, dass sich der Magen umdreht, die Eingeweide umdrehen. Ganz starkes Wort. Und das beschreibt Barmherzigkeit. Und wenn Gott sagt, er ist barmherzig, dann macht er deutlich in dieser Bildsprache, wie stark er beteiligt ist mit seinem Gefühl bei uns Menschen. Er fühlt, was er sieht. Und was mich nochmal ganz neu bewegt, dass seine Barmherzigkeit ein stärkeres Gefühl ist als sein Zorn. Viele von uns haben vielleicht Gott mehr mit Zorn in Verbindung gebracht. Und denken immer, der Zorn triumphiert, gerade wenn er unsere Sünde sieht. Nehmen wir mal ein Wort aus dem Hosea, wo Gott sagt, oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich, tiefstes Erbarmen. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich habe ein Recht drauf und bin mit Recht zornig über euch. Und wenn ich in diese Welt reinschaue und Israel und Ephraim und seine Gemeinde, für uns gilt das genauso heute. Aber beim Gedanken daran empfinde ich tiefstes Mitleid. Und weil ich der Barmherzige bin, vergebe ich und tue alles, damit diese Welt neu werden kann. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und das ist der Gott, den uns Jesus zeigt. Und das ist der Aufruf im Neuen Testament, wie Johannes der Täufer, seht, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Schaut ihn euch an. Wie wir gerade gesungen haben, dann öffnet ihm eure Herzen. Und lasst uns von dieser Liebe und lasst euch von dieser Barmherzigkeit Gottes prägen. Er ist da, der Gott in seiner Barmherzigkeit. Und wenn der David das so sagt, Herr, gedenke daran, dass du barmherzig bist, dann merken wir, wie stark diesen Mann das geprägt hat. Ohnehin wird das deutlich, wer das Alte Testament mal offen liest und nicht nur bei den Kriegen im Alten Testament stehen bleibt. Dass schon die Gläubigen im Alten Testament an einen Gott der Liebe geglaubt haben und von einem Gott der Barmherzigkeit her lebten. Und dass dem David das so wichtig war als alter Krieger. Gott, denke daran, wer du bist, wie du bist. Du bist barmherzig. Ich möchte dich fragen, woran denkst du, wenn du an Gott denkst? Welche Eigenschaft verbindest du mit ihm? Ist es auch die Barmherzigkeit Gottes, die sofort bei dir aufleuchtet? Und wenn du betest, dass du Gott sagst, hey Gott, ich weiß, wer du bist barmherzig, denk dran, wenn du jetzt mit mir umgehst und wenn du meine Situation siehst. Vergiss nicht, dein Name ist Barmherzigkeit. Woran denkst du? Gehen wir zu dem Namen dieses heutigen Sonntags, Okoli. Und der hat in demselben Psalm, Psalm 25, den Vers 15 zugeordnet bekommen. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, sagt David. Ihr habt das vielleicht noch im Ohr, was Sephora gerade gesungen hat. Steh mir vor Augen, ich will dich sehen. Das ist mehr ein Gebet, ne? Oder Herr, öffne du uns die Augen. Wir wollen auf dich sehen. Öffne du unser Herz. Das ist ein Gebet. Wir wollen gerne, aber Gott, das musst du jetzt machen. Wenn ich mir hier den David anschaue, ich richte meine Augen stets auf den Herrn, dann ist das für ihn schon, ich würde sagen, eingeübt. Das ist kein Zweifel mehr für ihn. Da, wo ich bin, da bist du. Und ganz gleich, in welcher Situation ich stecke, du bist da. Und darum werde ich, wenn ich Ausschau halte nach dir, werde ich dich sehen. Ich richte stets in jeder Situation mich aus auf dich. Ich fokussiere mich auf den lebendigen Gott, der da ist und der fühlt, was er sieht und handelt und tut, was notwendig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, was Not wendet. Das finde ich stark. Und ich glaube, er hat das eingeübt. Das ist nicht einfach, was man so in die Wiege gelegt bekommt. Das ist etwas, was wir wirklich einüben müssen im Alltag. Und ihr merkt, wie in unserem Alltag, gerade jetzt in unserer Zeit, so viel da ist, was unsere Aufmerksamkeit möchte. Na, was will alles in deinem Leben Aufmerksamkeit? Ich glaube, gerade diese Corona-Zeit oder jetzt der Ukraine-Krieg hat das ja nochmal verstärkt mit unseren Smartphones. Das heißt, unser Smartphone, ich habe hier eine Uhr, ne? Und wenn es bimmelt und die E-Mails reinkommen oder die WhatsApp, dann spüre ich das. Wie oft gucke ich dann da drauf, wenn jetzt wieder was will oder ob ich das jetzt weiter lesen muss oder nicht? Wie oft sitze ich mit Leuten zusammen und das Erste, was gemacht wird, Smartphone auf dem Tisch oder iPhone, leise, aber man sieht es aufblinken und während des Sprechens, ne, wird drauf geschaut. Da ist so vieles, was die Aufmerksamkeit sucht. Das könnte man jetzt noch vertiefen. Ich würde sagen, hey David, du hast es leichter gehabt als wir. Aber er hatte auch einen Alltag, der nicht einfach war und sicherlich auch vieles ihn in Beschlag nehmen wollte. Was will Aufmerksamkeit in deinem Alltag? Was will dich fesseln, bestimmen, prägen? Und wie gehst du damit um? Ich meine, Gerhard Pauk war es, der immer wieder sagte, der Blick bestimmt den Augenblick. Ich glaube, da ist was von dran. Was ich in meiner Situation im Blick habe, bestimmt, wie ich in meiner Situation mich fühle und in meiner Situation darauf reagiere, wie ich es bewerte und was ich tue. Der Blick bestimmt den Augenblick, positiv wie negativ. Schauen wir mal ganz kurz in diesen Psalm 25 rein, was David schaute. Wenn er um sich herum schaute, Psalm 25, haben wir dann zum Beispiel ein Wort, hier von Vers 19, 20. Sieh doch auf meine Feinde, wie zahlreich sie sind. Ihren tödlichen Hass richten sie auf mich. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Ja, bei dir suche ich Zuflucht. David schaut in seinem Alltag um sich. Er schaut sich mal rum und sagt, oh Gott, überall Feinde, viele Feinde, Menschen, die mir nach dem Leben trachten, Menschen, die mir das Leben schwer machen, Menschen, die mich hassen. Was passiert, wenn du dich in so einer Lebenssituation entdeckst und du siehst, was alles um dich herum an bedrohlichen Dingen und Menschen ist? Was passiert, wenn du darauf fixiert bleibst? Also dein Herz wird dann nicht mit Sicherheit anfangen zu hüpfen vor Freude. Du wirst bedrückt. Du machst dir Sorgen. Da greift die Angst nach deinem Herzen. Das ist eine Situation, die kann dich fertig machen. Und was macht der David? Er bleibt nicht bei seinen Feinden stehen, die um ihn herum waren, sondern er richtet, wie es in unserem Wort heißt, seine Augen in dieser Situation auf Gott aus. Weil er wusste, Gott ist da. Und ich finde das jetzt so richtig, wie soll ich es sagen, so nett, so natürlich. Er lebt mit Gott, ne? Sieh doch auf meine Feinde. Ne? Er geht zu seinem Papa im Himmel, oder würde ich sagen, das ist mein Vater im Himmel. Ich kann zu ihm gehen und sagen, Papa, guck mal, guck dir mein Leben an. Und dann schau dahin, das Bedrohliche und das Problem. Und schau, ich komme damit nicht klar. Aber du bist der Gott mit uns. Du bist der Gott für uns. Du bist der, bei dem kein Ding unmöglich ist. Schau. Ich glaube, wenn du das lernst, in deiner Situation so damit umzugehen, dann muss sich dein Umfeld nicht verändern, aber da verändert sich was in deinem Herzen, weil du siehst Gott, du weißt, wer er ist und du weißt das, was er tut. Und du kannst gelassener sein. Ich glaube, das muss man einüben. Und ich entdecke in den Psalmen bei David, dass er das immer wieder eingeübt hat. Psalm 23 kennen wir. Und wenn er dann so sagt, dass er durchs stockfinstere Tal, im Tal der Todesschatten ist, er sieht nichts, er hört nur den Stecken und den Stab, aber in seinem geistlichen Auge sieht er, da ist Gott. Und er kann getrost schwere Wegstrecken durchschreiten. Da entdeckt er, dass er im Angesicht seiner Feinde einen reich gedeckten Tisch vorfindet. Gott hat ihm den Tisch gedeckt. Worauf werden wir fixiert? Wenn das der gute Hirte ist und wir sind die Schafe, im Angesicht unserer Feinde, da heulen vielleicht die Wölfe und umkreisen uns, ne? Hetzjäger, Wölfe, die Schafe reißen wollen und wir sind so ein Schaf. Worauf wärst du fixiert? Auf diese bedrohlichen Wölfe, die da heulen und schleichen und knurren? Oder hättest du die innere Gelassenheit und Sicherheit zu sagen, wow, guck dir diesen Tisch an. Boah, was hat der Herr mir da alles aufgetischt? Er, der gute Hirte, der über mich wacht. Und dass du das dann genießen kannst und getrost bist, das hat was mit Blickrichtung zu tun und erfordert in unserer Lebenssituation konkret immer wieder diesen Blickwechsel. An dieser Stelle habe ich gemerkt, dass ich ja immer noch in mein altes Denkmuster verfalle und bete, Gott, lass doch gar nicht diese kritischen Situationen erst zukommen. Herr, bewahre mich davor, dass die Angst in meinem Herzen aufsteigt. Also ich möchte eigentlich bewahrt bleiben vor Schwierigkeiten, bewahrt bleiben vor inneren Anfechtungen, Zweifeln und Angst. Und ich merke, das macht Gott nicht. In der Regel nicht. Sondern er sagt, die Feinde bleiben, die Schwierigkeiten bleiben, deine Angst wird immer wieder nach deinem Herzen greifen. Und ich möchte, dass du lernst, in diesen Situationen Blickwechsel vorzunehmen. Denn ich bin da und ich möchte, dass du beteiligt bist und auf mich siehst. Und von daher anders bewertest, anders fühlst und anders reagierst. Wie bist du unterwegs? Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, sagt David, wenn ich um mich herum lauter Feinde sehe. Wir schauen aber manchmal nicht nur um uns herum, sondern sehr oft auch in uns hinein. Hat David auch gemacht. Was sieht er, wenn er in sich hineinschaut? Herr, wende dich mir zu und hab Erbarmen. Ich bin so verlassen und hilflos. Die Angst presst mir das Herz zusammen. Mach mich frei. Nimm den Druck von mir. Ey, die Großen im Reich Gottes, die haben mit Ängsten zu tun, sodass ihnen das Herz zusammengepresst wurde. Die haben mit Zweifeln zu tun, mit Nöten zu tun. Und wenn man so in sich reinschaut, dann kann ihnen das richtig runterziehen. Wenn man so in sich reinschaut und man fühlt sich alleingelassen, hilflos, dann kann man sich zurückziehen. Und David sagt, das mache ich nicht. Ich möchte auf meinen Gott schauen. Und der entdeckt, dieser Gott ist ihm Zuflucht. Dieser Gott ist ihm Zuversicht. Du bist da, mach mich frei. Nimm den Druck von mir. Wir sollten das lernen, denn das bestimmt darüber, welche Lebensqualität wir haben. Nicht, was gerade die Spritpreise machen, ist unsere Lebensqualität. Oder was für bedrohliche politische Entwicklungen sind. Oder welche Krankheiten gerade um uns herum grassieren. Unsere Lebensqualität hängt daran, welchen Blickkontakt wir haben, was wir uns anschauen und was uns prägt. Und Gott ist hier und sagt, du bist mein Kind. Und wenn nicht, dann bist du jetzt eingeladen, es zu werden. Und ich bin da, ich bin dein Papa im Himmel und ich kann, was du brauchst, tun. Und ich werde tun, was ich sehe, weil ich es fühle. Bist du dabei? David schaut über sich. Dieses Wort vom letzten Sonntag in dem ganzen Vers 6 heißt es, du bist doch der Gott, der mir hilft, auf dich hoffe ich den ganzen Tag. Denke doch an dein Erbarmen, Herr, und an deine Freundlichkeit, denn sie bestehen von Ewigkeit her. Ich finde das wichtig, dass wir diese Aussagen über Gott wirklich uns vor Augen halten und behalten. Gott ist freundlich, barmherzig, von Ewigkeit her. Der ist das nicht plötzlich auf dem Weg geworden, nach dem Motto, er war mal zornig und hat er sich besonnen und ist dann barmherzig geworden. Nein, seine Barmherzigkeit war von Ewigkeit her, weil Liebe und Barmherzigkeit, das gehört zu seinem Wesen. Halt dir das vor Augen und dann werde getroster und zuversichtlicher. Und wer das dann so erlebt, der wird frei. Und wenn du erlebst, dass Gott barmherzig ist und dir hilft, und du nicht mehr ängstlich auf das schauen musst, was um dich herum ist oder in dir ist, dann wirst du frei, auch den zu sehen, der in Not ist und andere Menschen, die bedrängt sind. Und ich glaube, wir merken ja, dass die Not uns immer näher kommt, jetzt auch die Flüchtlinge, das Elend immer mehr auf uns zukommt. Wir werden über uns überfordert fühlen, wenn wir nicht wirklich wissen, Gott ist mein Helfer, der Barmherzige ist, der handelt. Und wenn ich das erlebe, wenn ich das weiß, kann ich ganz anders hinschauen um mich herum. Nehmen wir mal nochmal den David, Psalm 34. Vielleicht vorab, Psalm 34 ist geschildert, wo er in einer Höhle ist, Adullam, Höhle Adullam, und gerade einen Blickwechsel vornimmt. Er musste ja fliehen vor seinem Schwiegervater Saul, der ihm das Leben nehmen wollte. Er landet bei den Philistern am Hofe eines Königs, hat er sich Hilfe erhofft und er erlebt, wow, der hat rausgekriegt, wer ich bin, der will mich töten. Er kriegt nackte Existenzangst, stellt sich wahnsinnig, ne, so lässt du die Spucke runterlaufen und haut vielleicht den Kopf gegen die Wand, also wie total irre. Und die Leute waren damals immer schon besonders unter Schutz in der Gesellschaft und da ist er durchgeknallt, der David. Dann hat man ihn rausgeführt vor die Stadt, wahnsinnig geworden. Da merkst du, welche Angst er hatte. Und dann läuft er ins Gebirge, findet eine Höhle, Höhle Adullam, kommt zur Besinnung und dann kommt dieser Blickwechsel. Wow, Gott, was bin ich abgesackt? Und dann erlebt er Barmherzigkeit Gottes und dann kommt dieses Wort hier, aus diesem Psalm 34 zusammengesetzt. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Er war selber gerade elend und hat Güte Gottes geschmeckt. Und dann hat er die anderen Elenden im Blick. Leute, das müsst ihr wissen, hört mal weiter. Wer zum Herrn aufschaut, ne? Aufschauen in seiner Not, in seiner Krise, in seiner Existenzkrise. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt, ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus meiner Bedrängnis hat er mich befreit. Erprobt es doch selbst, im Luthertext schmecket und sehet. Und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Wir werden nicht bewahrt vor Krisen, vor Existenzängsten. Aber wir sind eingeladen, diesen Blickwechsel vorzunehmen, aufzuschauen und seine Güte zu schmecken und zu sehen und zu erleben. Die Elenden haben es damals gehört, wenn man, ich glaube, 1. Samuel 22 reinschaut, da heißt es, dass 400 Männer kamen zu ihm. Männer aus Not und Schulden, mit verbitterten Herzen. Da war einer in Not und erlebt die Güte Gottes. Und er posaunt es hinaus, Gott ist gütig. Und wer kommt? Andere Leute in Not mit verbitterten Herzen. Und er wird ihr Anführer von 400 verbitterten Männern. Aber sie blieben nicht verbittert. Sondern wer die Barmherzigkeit erlebt, kann Barmherzigkeit weitergeben. Und Menschen werden berührt und entdecken Gott und werden verändert. Ich frage mich, wenn die Not näher rückt, war ja digital immer schon präsent und in der letzten Zeit noch mehr. Und jetzt haben wir die Menschen vor der Haustür. Und es sind ja nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine, es sind ja so viele Menschen in Not. Können wir uns dieser Not noch stellen oder schauen wir weg? Ich glaube, wir können nur, wenn wir es selber erlebt haben, Gott ist barmherzig, Gott ist der Helfer, nur dann sind wir in der Lage, hinzuschauen und etwas weiterzugeben. An Worten und an Taten. Ich habe damals mal eine Predigt gelesen von Johannes Busch, vielleicht kennt der eine oder andere noch, von den beiden Buschbrüdern Wilhelm und Johannes. Johannes war beim CVJM Pfarrer und hat eine Predigt über diesen Psalm gehalten. Und einen Satz hatte ich mir damals aufgeschrieben. Da heißt es, Gemeinde ist so viel wert, als es das Lob zu denen hinausdringt, denen die Bitterkeit den Mund verschlossen hat. Er sagt, wir taugen nicht mit unseren Gottesdiensten, wenn wir nicht bei den Menschen sind und da was sagen können von der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Sind wir in der Lage? Wir müssen nicht als die Überflieger dastehen, die jetzt alles unter den Füßen haben. Nein, haben wir nicht. Aber wir gehen als Leute, die sagen, wir haben es nicht unter den Füßen, aber wir haben den, der uns in der Hand hält. Und weil wir den haben und weil der da ist, können wir euch was weitergeben. Barmherzigkeit weitergeben. Erlaubt mir noch kurz den Schwenker ins Neue Testament, ausgehend von hier Hosea 6,6. Das war schon das Problem damals. Gott sagt, ich bin barmherzig und ich möchte, dass ihr barmherzig seid. Wir haben gerade Hosea gelesen, dass Gott sagt, meine Barmherzigkeit ist stärker als das Gefühl des Zorns. Und dann sagt er in Vers 6, Kapitel 6, Vers 6, an Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen, nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfer. Und dieses Wort gebraucht Jesus mehrmals im Neuen Testament, in der Diskussion mit den Frommen, die darum, ich karikiere, darum diskutieren, wie man den Gottesdienst feiert, welche Lieder man singt und was weiß ich. Und er sagt, Leute, habt ihr nicht verstanden, wie euer Gott ist? Habt ihr nicht verstanden, was er will? Barmherzigkeit und Erkenntnis, Gottes Erkenntnis. Und in diesen Worten jetzt Matthäus 9,13 zum Beispiel heißt es dann, so geht hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist im Neuen Testament eine Gabe, eine Geistesgabe. Und ich bin immer sehr selbstbewusst durch die Welt gegangen mit den Frommen, habe gesagt, die Gabe der Barmherzigkeit habe ich nicht. Und war in meinem Job als Gemeindeinspektor auch manchmal ganz gut, dass man nicht, manche Dinge einem nicht zu sehr zu Herzen gehen, sonst hätte man nicht mehr schlafen können. Aber da habe ich mir zu leicht gemacht, nach dem Motto, ich habe halt nicht die Gabe, also muss ich auch nicht so, ne? Aber Gott hat mir deutlich gemacht, Uwe, das ist jetzt nicht nur eine besondere Gnadengabe für ein paar, die gibt es, die sind besonders barmherzig. Aber wenn du mein Kind bist, dann ist Barmherzigkeit etwas, was zu deinem Wesen gehört, zu deinem neuen Wesen, zu deinem neuen Sein. Wow, Gott, hab ich nicht. Dann geh hin und lerne. Wie gehen wir hin und lernen? Lernen von Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit. Es gibt diese Geschichte. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und weil wir sie kennen, muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Und ich werde die Geschichte auch nicht auslegen, sondern nur ein paar Dinge herausgreifen. Die Geschichte beginnt im Vorfeld mit einer Diskussion, was ist das höchste Gebot? Ne? Gott lieben und den Nächsten lieben wie uns selbst. Und natürlich ging es um Diskussionen, wer hat Recht, worum geht's? Ja, wer ist denn dann mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Es geht um Liebe. Und wie Liebe sich in der Praxis äußert, in dieser Geschichte, ist barmherziges Handeln. Also wir können Liebe, wir lieben Gott, wir lieben Menschen nicht trennen von Barmherzigkeit. Das könnte man jetzt an vielen Stellen nochmal aufzeigen, müssen wir jetzt nicht. Und in dieser Geschichte ist es so, wie gesagt, hier ging einer von Jerusalem hinab nach Jericho. Es war ein ganz ödes, kluftiges Gelände und es war bekannt dafür, dass sind viele Räuber. Eine gefährliche Geschichte. Und einer scheint alleine dahergegangen zu sein. Ein Mensch, das wird gar nicht näher definiert. Und man könnte auch sagen, gut, er wurde dann überfallen, sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus, ließen ihn halbtot liegen. Ja, Junge, bist du selber schuld, wenn es ein Mann war wahrscheinlich. Was gehst du da alleine? Bist du selber schuld? Man guckt in viele Leben und kann sagen, die Nöte, die wir da entdecken, bist du doch selber schuld? Aber das ist kein Argument, um nicht barmherzig zu sein. Egal, ob einer unter die Räuber gefallen ist, obwohl er achtsam war oder nicht. Menschen in Not brauchen Barmherzigkeit. Egal welche Herkunft, welche Hautfarbe, welchen Glauben und was weiß ich. Das steht über dieser Geschichte. Und dann kommen sie vorbei. Der Priester aus dem Gottesdienst hat vielleicht gerade geopfert, ist auf dem Weg von Jerusalem nach Hause, nach Jericho, sieht den nackten, ausgeraubten, halbtoten Menschen. Es heißt in der Geschichte, er sah und ging vorüber. Manche Bibelübersetzungen haben, er macht einen großen Bogen oder wechselt die Straßenseite. Er sieht, aber macht sein Herz dicht. Er will nicht fühlen, was er sieht. Und darum tut er auch nichts zu dem, was er da sieht, sondern geht nach Hause. Man könnte fragen, warum? Jesus sagt es nicht, aber ich habe den Eindruck, da gibt es so vieles, was uns Angst macht. Man ist überfordert. Damals gab es das Problem, kultisch unrein zu werden. Wenn man einen Toten anfasst, ist er schon tot. Ich habe keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr drauf und kein Verbandzeug. Und was kostet das alles, wenn ich mich jetzt um den kümmere? Ich will es nicht ausführen. Wo Angst ist, hat Liebe und Barmherzigkeit keinen Platz mehr. Er geht vorbei. Er schaut weg. Frisch vom Gottesdienst. Danach ihm ein Tempeldiener, ein Levit, genau die gleiche Geschichte. Er sah und geht vorüber. Diese Geschichte geht mir im Moment nach. Schauen wir noch hin und halten wir das aus? Darf es uns zu Herzen gehen? Und sind wir von daher dann in der Lage zu tun, was in unseren Möglichkeiten steht? Das ist nämlich genau das, was dann der Mann aus Samaria macht. Der geht nämlich nicht, dass er sah und vorbeigeht, sondern es heißt, als er ihn sah, jammerte ihn, zerschnitt ihm das Eingeweide, drehte sich sein Magen um. Was er sah, fühlte er. Und aus diesem Sehen und Fühlen handelte er. Und er ließ sich das wirklich etwas kosten. Er tat nichts, was er nicht konnte. Es waren alles im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber es kostete natürlich. Erinnern wir uns daran, er ging zu ihm, der Halbtote konnte nicht mehr zu ihm gehen, sondern er musste dann wahrscheinlich in den Graben runter, keine Ahnung. Er ging zu ihm runter. Er goss Öl, Wein auf seine Wunden, verband ihn, erste Hilfe. Er hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn, oder wörtlich, er trägt Sorge für ihn. Er muss ja körperlich aktiv werden, er muss Zeit investieren, sein Tagesplan geht wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen den Bach runter. Alles ohne Berechnung. Selbst in der Wirtschaft oder in der Herberge, er pflegt ihn und dann am nächsten Tag gibt er dem Wirt Geld für weitere Pflege. Und sagt, wenn ich dann wiederkomme und das Geld nicht reicht, gebe ich dir noch mehr. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was das alles bedeutet. Hier geht es einfach nur darum, wie sich Barmherzigkeit zeigt. Das ist nicht auf Berechnung, dass ich was dafür bekomme. Sondern du siehst, du fühlst, was du siehst und du tust. Und dann endet dieses Gleichnis, dass Jesus sagt, geh hin und tue desgleichen. Warum kommt mir die Geschichte jetzt so nah? Siehst du denn nicht? Und da fühle ich mich fast wie David, der viele Feinde um sich herum hat. Ich würde sagen, ich habe so viel Not um mich herum. Gott, siehst du denn nicht? So viel Not, was soll ich denn da tun? Ja, tu das, was du von David tun siehst. Sieh auf mich und dann sagt sie Gott. Dann gehe ich zu meinem Papa im Himmel und sage, Papa, guck mal, so viel Not und ich habe keine Ahnung, wie ich was tun kann. Ich fühle mich überfordert. Na, da kommt natürlich die Angst. Und dann kommt Gott und sagt, ich bin da. Hey, ich bin da. Ich sehe und ich fühle. Und ich werde tun, was nötig ist. Und er kann uns geben, was wir brauchen. Und er will uns zeigen, was mit unseren Möglichkeiten möglich ist. Die Frage ist nur, sind wir offen? Oder machen wir zu schnell an der Stelle dicht? Heute Morgen hat er mich nochmal daran erinnert, wie Jesus damit umging. Jesus sagt mal an einer Stelle, er kann nichts tun, es sei denn, dass er etwas den Vater vorher tun sieht. Also Jesus hat selber auf den Vater geschaut und Jesus hat auch nicht bei der vielen Not, die um ihn herum war, alles lösen können, sollen, müssen. Er war im Teich Bethesda, da waren Tausende von Kranken. Und bei seinen Möglichkeiten, was hättest du alles tun können, Jesus? Geht er nur zu einem hin. Es geht jetzt nicht darum, dass wir unter Druck kommen, dass wir in Aktionismus verfallen, sondern dass wir aufschauen, wir schauen zum Papa im Himmel und gucken mit ihm zusammen drauf, was ist, was geht. Und dann zeigt er uns, was geht und was nicht geht. Aber er lädt uns ein, heute Morgen mit offenem Herzen zu kommen, ihn zu sehen, was wir sehen, fühlen, was wir fühlen, tun. Und an der Stelle möchte ich mit Gott reden. Und lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass diese Welt deine Welt ist. Und dass du nicht aufgehört hast, diese Welt zu lieben. Und dass wir privilegiert sind, zu den Menschen zu gehören, die von dieser Liebe bewusst leben. Die dein Erbarmen erlebt haben. Und dass alle Morgen neu, deine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Ich danke dir dafür. Und so bitte ich dich, dass dein Erbarmen unsere Herzen berührt, dass deine Liebe unsere Herzen füllt, dass nicht die Angst Platz hat und Raum gewinnt, dass nicht die Sorge uns treibt, sondern dass wir aus der Beziehung zu dir heraus sehen, was du tun willst, was wir bereit sind mitzumachen. Herr, du weißt, was uns bewegt, auch in dieser Zeit, auch hier in unserer Gemeinde. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, zeig uns, was möglich ist, privat. Und bitte dich für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, zeig uns, was möglich ist im Miteinander. Wir sind gespannt, was du tust. Danken dir, dass du was tust und wir bitten dich von Herzen, segne diese Welt. Segne insbesondere jetzt unsere Geschwister in den Kriegsgebieten, auch unsere Geschwister in Russland. Wir bitten dich, dass du dich erbarmst und dass dein Friede regiert. Wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommst. Und bis dahin lass uns wirklich in deiner Spur bleiben und im Blickkontakt mit dir. Amen.